Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts Unternehmergespräche. Mein Name ist Wolfgang Nies und heute sind wir zu Gast bei der Infotastic Akademie. Das ist ein eingetragener Verein, also eigentlich kein Unternehmen, aber irgendwie arbeiten da schon Unternehmer. Das werden wir gleich noch genauer hören. Ich begrüße Patrick Schwane, den Vereinsvorsitzenden. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Hallo Wolfgang.
Erzähl doch mal, wie das Ganze entstanden ist, woher die Idee kommt.
Ja, also ist eine lange Geschichte, aber wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich bin selbst Lehrer, habe damit mit Bildung automatisch was zu tun und digitale Bildung als Informatiklehrer hat mich natürlich immer interessiert. Und ich habe eigentlich in der Schule damit begonnen, die Schule zu digitalisieren, interaktive Tafeln, WLAN, all die Dinge, die eigentlich in der Schule im 21. Jahrhundert gut stehen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben dabei gemerkt, das ist ein Ding, wo man gestalten kann, das wollen wir machen, so soll Zukunft aussehen, haben aber auch dann irgendwo natürlich die Grenzen einer Schule kennengelernt. Also eine Schule ist groß, ist institutionell und eben nicht das, was so Unternehmer klassisch unter Unternehmertum verstehen. Und dann kam am Anfang eigentlich mehr das Hirngespinst, eigentlich müsste man das Ganze außerhalb von einem Systembehörde machen und das Ganze agiler, dynamischer machen. Am Anfang haben wir uns gar nicht so ernst genommen, haben die Idee so ein bisschen als Schnapsidee abgetan, sind aber immer wieder mit Menschen ins Gespräch gekommen, die sagten, ja genau, sowas braucht ihr, sowas brauchen wir, sowas sollte passieren. Ja, am Anfang waren vor allem der Marcel und der Christian dabei und gerade der Christian, der aus der Wirtschaft kam und uns Mut macht, hat uns dann irgendwie das Bewusstsein gegeben, vielleicht sollten wir es doch mal wirklich einfach probieren. Hat dann den Kai angesprochen, die kannten sich von früher und der Kai ist einfach wahnsinnig gut vernetzt und brachte dann den Meinolf dazu und mit den 5 Leuten haben wir dann erstmal am Anfang durchgestartet in einem kleinen Team und haben gemerkt, ja, wir öffnen Türen, die das Ganze realistisch machen, haben uns nach Fördergeldern umgeguckt und als der Grundstock im Prinzip von der Idee gelegt war, haben wir dann geguckt, wer will noch mitmachen, wer macht mit und sind gewachsen und ja, haben tolle Sponsoren gefunden, viele Unternehmer, die sagen, genau sowas brauchen wir und die das Ganze unterstützen und möglich machen. Und über Förderungen, die der Bund, das Land oder vor allem bei uns die EU zur Verfügung gestellt hat, haben wir es dann auch finanzieren können. Ja, und laufen jetzt dann schon eine ganze Weile und wie wir finden, sehr erfolgreich.
Über den Kai kam auch die Verbindung zum BVMW. Der war ja Mitglied bei mir und hat gesagt, willst du das nicht mal angucken? Da entsteht was Tolles und dann bin ich ja schon frühzeitig mit eingestiegen, schon bevor das Lokal hier eröffnet hat, seid ihr auch schon Mitglied geworden im BVMW und ich bin Mitglied geworden bei euch. Das macht einen Riesenspaß. Ich nutze das gerne auch für Veranstaltungen hier. Wir haben schon einiges mit BVMW-Veranstaltungen hier gemacht und sehr erfolgreich auch.
Ja, ich denke, die Mitgliedschaft hat sich alleine für die Vernetzung schon gelohnt. Also der BVMW ist dafür da, dass wir uns vernetzen und wie du schon sagst, du bist Mitglied bei uns geworden, wir im BVMW. Und wenn wir alleine an die vielen gemeinsamen Workshops denken, hat sich das gelohnt, wie viele Leute über den BVMW alleine auf uns aufmerksam werden, aber auch wie viele Dozenten sagen, hey, ja, das mache ich hierfür und wie viele Leute auch hier kostenlos Workshops besuchen konnten, die von Mitgliedern vom BVMW gestellt wurden. Ist einfach eine schöne Sache und zeigt, wie wichtig im 21. Jahrhundert auch Vernetzung ist.
Erzähl doch mal, was ihr sonst so für Bildungsangebote für die Allgemeinheit macht, aber auch für die Unternehmen.
Genau, also wir sagen immer, wir machen Bildung für 4 bis 99 plus. Und alle, die jünger sind, die haben hier einen Malstift und können sich auch beschäftigen und haben ein bisschen Spielzeug. Das fängt ganz einfach an für die 4-Jährigen bei unserem Bee-Bot. Der Bee-Bot ist eine Biene, die kann man programmieren und die kann eigentlich nur vorwärts fahren, rückwärts fahren, sich nach rechts drehen und nach links drehen. Und dann muss man damit immer einen Parcours bewältigen, der dann, wenn es erfolgreich ist, natürlich immer ein bisschen schwieriger wird. Und das Wesentliche dabei ist eigentlich, den Kindern beizubringen, ein Algorithmus arbeitet schrittweise. Also ich sage dem nicht einen Befehl, geh dahin, sondern ich sage ihm, geh vorwärts, geh nochmal vorwärts, geh nochmal vorwärts, dreh dich, geh vorwärts. Und was sie sehr gut dabei lernen, ist den Perspektivwechsel. Wenn die Biene sich nach links gedreht hat, ist vorwärts ja eine andere Richtung, denn ich gucke ja aus der Perspektive der Biene. Und das geht dann hoch über andere Dinge wie Matata Lab, wie verschiedene Lego-Systeme, Fischertechnik bis hin zu Robotik oder Mikrocontrollern, wo man programmieren lernt. Und selbst bei den einfachen Dingen, die so für 4- bis 6-Jährige ist, lernt man eigentlich schon alle Informatikstrukturen. Die bedingte Verzweigung, die Schleife, die Schrittfolge. Das heißt, die Kinder können über solche einfachen Systeme wirklich schon die Grundidee der Algorithmik völlig verstehen. Und was dann natürlich mit dem Alter immer mehr kommen muss, ist die Komplexität steigern und wie man das Ganze, wenn es dann kompliziert wird, strukturiert. Für die Älteren, also die wachsen dann rein, kommen irgendwann die Angebote in unser Makerspace. Da können wir gleich gerne nochmal drüber reden. Sind ganz, ganz viele Dinge, die man tun kann. Von der Fräse über den 3D-Druck bis ins Tonstudio. Also eine ganz breite Palette, die eigentlich zeigt, Technik ist kein Selbstzweck, sondern ich muss mir nicht Gedanken machen, welche Maschine steht da, sondern was für eine Idee habe ich und welche Maschine suche ich mir dafür raus. Und wir haben ein riesen Angebot an Maschinen, die wir kostenlos zur Verfügung stellen. Und damit natürlich auch ein Angebot, alle Menschen einzuladen, die irgendetwas gestalten wollen. Und wenn wir dann bei 99 plus ankommen, tatsächlich weiß ich nicht, ob wir jemanden schon mal über 99 da hatten, aber wir haben viele Leute über 70, über 80 da, die vor allem Angebote nutzen, sich beraten zu lassen. Die haben sich lange der Technik verweigert, haben gesagt, was soll ich mit so einem Smartphone? Und in Corona plötzlich festgestellt, so eine Videotelefonie über WhatsApp ist doch nicht schlecht. Und dann war das Smartphone da und jetzt muss ich es bedienen können. Und dann sind die neugierig geworden und brauchen jetzt natürlich, wenn man lange nichts gemacht hat, Unterstützung. Und die können hier immer Hilfe finden von uns, von unserem Team, aber auch im Geiste von jeder hilft jedem, kommen die manchmal hin und müssen warten. Und dann kommt halt einfach auch mal ein Jugendlicher, der hier gerade irgendwie ein eigenes Projekt macht und hilft einer Seniorin dann einfach mal eben mit dem Problem mit dem Handy, weil es ihm ganz leicht fällt. Und das ist natürlich immer schön zu sehen, wenn diese Partnerschaften entstehen, dass Menschen einfach anderen Menschen helfen. Und das, was sie bekommen, auch anderen wiedergeben.
Du sprichst gerade das Wort Pandemie aus. Da fällt mir ein, haben wir eigentlich mitten in der Pandemie hier eröffnet. Hm?
Genau, also die Eröffnungsbilder sind leider alle noch mit Maske. Da muss man die Leute noch ein bisschen erahnen an der Augenpartie. Also die Augen von den Leuten kannte man, die Mundwinkel nicht. Deswegen sieht man nicht, wie alle lächeln. Aber ich glaube, man erkennt an den Bildern, dass alle zufrieden waren. Wir haben es damals riskiert. Es war, als wir in der Planung waren, dieser Punkt, schiebt man oder startet man? Wir waren aber der Überzeugung, wenn man Dinge zu lange hinausschiebt, dann verlaufen sie sich. Und deshalb haben wir gesagt, wir ziehen durch und hatten dann auch, muss man sagen, ein bisschen Glück. Als wir eröffneten, musste man zwar noch eine Maske tragen, aber die Regeln waren schon so gelockert, dass sich wieder mehrere Menschen treffen durften. Also wir mussten nicht mehr die Anzahl der Personen groß zählen, sondern wir mussten halt gucken, dass sich alle die Hände desinfizieren konnten und Masken haben.
Eröffnung war wann?
21? Am 18.09.21 haben wir eröffnet.
Ja, genau, habe ich auch so eine Erinnerung, ja. Ja, das zog sich ein halbes Jahr hin, bis wieder alles möglich war.
Ne? Genau, also war natürlich eine Sache, die irgendwie nicht unser Wunsch war, sicherlich von keinem, aber durch die Anfangseuphorie natürlich auch irgendwie dann nebensächlich wurde. Und es war schon so spät in der Pandemie, dass das Masketragen einfach Gewohnheit war. Das war nichts Ungewohntes mehr. Das hat, glaube ich, keinen mehr groß abgehalten. Und bei 260 Quadratmetern hat man natürlich auch Platz, wenn jetzt nicht gerade ein Workshop ist, dass man auch nicht wirklich dicht an dicht stehen muss. Und dadurch war das alles gut machbar.
Der BVMW hat sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, die Bildung in Deutschland zu verbessern, damit die Unternehmen bessere Ausbildende und Mitarbeiter bekommen, und hat die Bildungsallianz ins Leben gerufen. Da gibt es einen Generalsekretär, Professor Dr. Wortmann, der war auch schon hier, weil ich ihn darauf angesprochen habe, und der war ganz begeistert und möchte am liebsten das bundesweit ausbreiten, aber das ist nicht so einfach, weil dieses Engagement, was er hier zeigt, ist schwer woanders auch zu regenerieren. Ein paar wenige entstehen jetzt, zum Beispiel im Remscheid, aber es läuft sehr schwer an, dass sich das wirklich so ausbreiten lässt.
Ja, genau. Du hast uns ja den Herrn Wortmann damals vorgestellt, und der Professor Wortmann wird das Ganze gerne weiter in Deutschland ausrollen. Neben Remscheid auch in Pulheim gibt es eine Gruppe, wo er gebürtig herkommt oder arbeitet, die da auch schon relativ weit sind. Wir hatten mit anderen Städten auch Kontakte. Tatsächlich ist ein bisschen das Problem, wenn man etwas selber schafft, steht man natürlich mit einem anderen Herzblut dahinter, als wenn man jemanden sucht, der mitmacht. Und dementsprechend findet man viele engagierte Menschen, aber Menschen, die die Komplettverantwortung für sowas Ganzes übernehmen, sind natürlich schwieriger zu finden im Ehrenamt. Und das macht es natürlich an anderen Stellen dann deutlich teurer, wenn man sowas realisieren will. Bei uns arbeiten fast alle komplett ehrenamtlich. Wir haben ein paar Studenten eingestellt, die bei Geburtstagen helfen, die ab und zu die Betreuung übernehmen. Aber diese ganze Verwaltung ehrenamtlich zu übernehmen, ist natürlich schon ein Riesenaufwand. Wenn man das Ganze professionalisieren möchte und in viele, viele Institute bringen möchte, dann kommt natürlich irgendwann der Faktor Geld einfach wieder dazu. Und ja, das ist natürlich gerade in der jetzigen Wirtschaftskrise nicht so einfach, immer an die großen Gelder zu kommen. Also bei uns ist der Hauptkostentreiber die Miete, danach kommen die Nebenkosten und danach hört es schon fast auf. Denn viele Dinge, die wir anschaffen, schaffen wir über Förderungen an. Und ja, die meisten Leute, wie gesagt, arbeiten bei uns ehrenamtlich und damit sind die Personalkosten sehr gering. Das ist natürlich, wenn man das Ganze irgendwann versucht, auf eine Ebene zu bringen, wo man nicht von einzelnen engagierten Menschen abhängig ist, sicherlich ein ganz anderer Kostenfaktor. Und da ist dann die Frage, inwieweit sich Politik und Wirtschaft soweit in anderen Kommunen auch engagieren, dass das Ganze möglich gemacht wird. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, weil deshalb macht der Wortmann ja auch viel die Besuche hier, wir gerne unser Know-how weitergeben würden, das mit anderen auch teilen, kostenlos, und im Endeffekt natürlich auch davon profitieren, wenn es mehrere solcher Institutionen gibt, entstehen immer wieder coole neue Lernmaterialien, und wenn man die halt im Ringtausch gegeneinander tauscht, sind wir natürlich auch Profiteure davon, wenn wir nicht alles selber erarbeiten müssen, weil das natürlich schon auch ein Riesenzeitaufwand ist. Es macht Spaß, aber klar kommt man neben dem Beruf dann auch irgendwann mal an zeitliche Grenzen. Und ich sag mal, Ideen hätten wir sicherlich noch für die nächsten 100 Jahre. Problem an der Sache ist, in den nächsten 2 Jahren kommen schon wieder Ideen für die nächsten 100 Jahre dazu. Und dann sind wir schon bei 200 Jahre Rückstand. Da kann es natürlich nie helfen, wenn man viele, viele Partner im Team hat, um noch schneller, noch mehr zu bewegen. Und das macht einfach eine agile Institution, glaube ich, aus, dass man Dinge umsetzt, wenn die Idee da ist und nicht in einen 20-jährigen Planungsprozess eintritt, sondern einfach macht. Und ich glaube, das machen hier sehr viele, dass sie einfach loslegen.
Lass uns mal hoffen, dass diese ersten Satelliten dazu führen, dass es jetzt so ein bisschen schneller ausbreitet, dass sie dann auch wieder Satelliten gewinnen und wir dann die Bildung in Deutschland wirklich nach vorne bringen können. Ein anderer Punkt ist, ihr habt ja viele Sponsoren hier, die das auch mitfinanziert haben. Die wollen natürlich auch was machen und was dazu haben, vermute ich mal. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit solchen Sponsoren?
Ja, also die Zusammenarbeit mit den Sponsoren ist toll. Es geht da gar nicht immer nur um Finanzen. Das ist natürlich für uns einer der wesentlichen Faktoren. Es geht aber auch oft darum, dass die Sponsoren natürlich auch Menschen haben, die hochqualifiziert sind und dann teilweise auch einfach hier Workshops kostenlos anbieten. Die Sponsoren haben sicherlich ein Interesse an der Nachwuchsgewinnung, was aber für die Sponsoren auch ein ganz wichtiger Faktor ist, die Stadt Attendorn attraktiv zu halten. Wenn ich Fachkräfte gewinnen will und kriege die in der Region nicht mehr und möchte jemanden überzeugen, von Dortmund oder Köln nach Attendorn zu ziehen, dann brauche ich halt eine intakte Stadt. Ich muss den Menschen etwas bieten. Es ist klar, wenn ich mit meiner Familie irgendwo hinziehen will, will ich auch überlegen, was für Bedingungen haben meine Kinder. Der Biggesee und die Atterhöhle sind sicherlich wunderschön. Aber eben auch im Bereich Kultur, Bildung möchte man natürlich gute Angebote. Und ich glaube, dass das eine der großen Motivationen ist, so höre ich das bei den Sponsoren auch raus, dass die uns ideell unterstützen. Und klar, auch die gute Ausbildung der Kinder und Jugendlichen ist denen wichtig, wobei wir da natürlich über sehr langfristige Faktoren sprechen. Wenn jetzt ein 4-Jähriger mit einem B-Board anfängt, bis der dann soweit ist, dass er als Ingenieur in die Firma kommt, ist natürlich ein sehr langfristiges Investment. Also ich glaube, dass viele unserer Sponsoren vor allem ideelle Investoren sind und da können wir einfach nur Danke sagen, dass wir hier in einer Stadt leben, wo wir einen sehr gesunden Mittelstand haben mit sehr engagierten Unternehmern, die sich eben auch für die Region engagieren.
Und mit den Bildungseinrichtungen wird sicherlich auch zusammengearbeitet. Profitieren auch die Schulen davon oder die Uni sogar?
Genau, also vor allem die Schulen sind oft hier zu Gast. Sehr stark frequentiert vor den Ferien sind natürlich immer die Anfragen, weil das einfach in die Schulorganisation reinpasst. Für uns wäre es natürlich immer schöner, wenn es sich mehr über das Jahr verteilt, weil das dann vor den Ferien natürlich immer sehr kompakt die Termine sind. Wir haben sehr gute Verhältnisse zu den Schulen, freuen uns, dass die das Bildungsangebot annehmen und bis jetzt haben wir auch immer nur positives Feedback bekommen. Und klar kann man das alles ausbauen. Tatsächlich liegt das, dass wir es nicht weiter ausbauen, ein bisschen an unseren Ressourcen, weil im Vormittagsbereich natürlich unsere Ehrenämtler auch beruflich unterwegs sind und dementsprechend nicht jeden Tag freinehmen können. Und da würden wir natürlich vermehrt gerne auf Studenten setzen. Und da sind wir immer wieder am Schauen, wie kann man einen Workshop so aufziehen, dass er über Förderungen finanzierbar ist. Weil natürlich, wenn ich Studenten beschäftigen möchte, die natürlich auch einen entsprechenden Lohn brauchen, um ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können. Und ja, das sind Dinge, wo wir dran arbeiten, weil wir eigentlich wie eine Firma immer sagen, es ist viel zu schade, dass die ganze tolle Technik zu bestimmten Uhrzeiten hier ungenutzt rumsteht. Dass wir keine Nachtschicht fahren, ist klar, aber im Vormittagsbereich könnten wir sicherlich noch mehr Schulen aufnehmen, wenn wir es personell stemmen könnten und von den Schulen besteht da Interesse. Und wir arbeiten im Moment auch an bestimmten Workshop-Formaten, die sich gegenfinanzieren lassen über Förderungen, wo dann auch wirklich wir als Träger dieser Einrichtung vor allem unser Know-how reinbringen können und die wahnsinnig gute Technik, die gefördert wurde. Und damit eben auch dem Steuerzahler was zurückgeben, der ja letztlich diese Förderung bezahlt über seine Steuern. Wenn das Geld von der EU kommt, ist es ja auch mal irgendwie von jemandem erwirtschaftet worden.
Ja, die Steuerzahler mitbezahlt. Ja, es gibt sicherlich auch tägliche Herausforderungen. Ich merke das ja selber, ich bin ja öfter mal hier, weil ich ja auch Mitglied bin und gerne hier reinkomme und auch hier in der Stadt lebe. Und ich stelle immer wieder fest, das ist ein sehr unterschiedliches Publikum. An einen Tagen sind alle eifrig beschäftigt, an anderen Tagen sieht es ganz anders aus. Da sind nur ein paar wenige aktiv, andere sitzen rum und verzehren Speisen. Da haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Wie geht man mit solchen Herausforderungen um?
Genau, also man muss Menschen nehmen, wie sie sind und da abholen, wo sie sind. Klar kommt nicht jeder, der hier reinkommt, mit dem Ziel hier hin, ich möchte morgen Ingenieur werden und werde ab jetzt jeden Tag dafür arbeiten, sondern wir freuen uns auch eigentlich, dass Jugendliche sagen, hey, das ist eine coole Freizeiteinrichtung und vielleicht mit einer VR-Brille anfangen zu spielen. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum macht ihr so eine riesen Einrichtung, damit die Leute da sitzen, Kaffee trinken, essen und ein bisschen VR-Brille spielen? Ganz einfacher Grund: Wenn Sie erstmal hier sind, sehen Sie, was die anderen Cooles machen. Und du wirst es oft genug erlebt haben. Am Anfang sitzen die ein bisschen rum, kommen ein bisschen ins Quatschen, probieren ein bisschen zu spielen. Dann landen die plötzlich im Tonstudio, weil sie es lustig finden, Karaoke zu singen. Und auf einmal wird das ganz spannend. Was macht denn der da neben mir am 3D-Drucker? Was macht denn der da an der Fräse? So, und das ist der Moment, wo wir natürlich wach sein müssen und sagen müssen, willst du das nicht einfach auch mal probieren? Und das gelingt eigentlich bei den meisten, dass man sie dafür gewinnen kann, wenn sie einmal hier sind, auch für andere Angebote offen zu sein. Denn gerade die Jugendlichen, die man so wahrnimmt, als würden sie quasi nur ihre Zeit absitzen, das hat ja einen Grund, warum man sie so wahrnimmt. Die wissen gerade nicht, wie sie sich beschäftigen sollen. Und da sind sie natürlich, wenn sie ja einmal angekommen sind, an einem Punkt, wo man 1000 Beschäftigungen finden kann. Wichtig ist natürlich, dass sie die auch finden wollen in dem Moment. Und das heißt, wir sollten denen nicht sagen, du machst jetzt mal das, wie man es in der Schule wahrscheinlich sagen würde, sondern gucken, wo haben die Interesse dran und dann fragen, hättest du nicht mal Lust? Und dann wird man feststellen, ja, die meisten kriegt man schon dazu, auch aktiv zu werden. Und dann beschäftigen sie sich mal mit Inhalten, die sonst für sie ungewohnt sind. Und ich weiß das von vielen Schülern, dass die hier sehr tolle Dinge machen, wo die Lehrer plötzlich überrascht sind, weil sie das aus der Schule nicht kennen. Ich glaube, das hat eben mit dieser Freiwilligkeit zu tun, dass man eben in der Schule oft Dinge lernen muss. Ja, und hier geht man eben mit einem anderen Mindset daran. Und das ist halt für viele Schüler dann plötzlich eine Chance, doch Dinge zu entwickeln und ihre eigenen Talente zu erkennen.
Ja, so erlebe ich das auch. Das ist schon eine tolle Sache, das zu sehen, wie da auch die Ideen haben, was kann man denn mal machen und wie geht das denn? Und fragen auch nach.
Genau, und damit kommen wir ja bei ihrer Lebenswirklichkeit an. Ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann, ist zu sagen, du baust jetzt mal dies und jenes. Sondern wir zeigen ja, damit kann man sowas bauen, was hättest du denn gerne? Und da muss man natürlich ins Gespräch kommen und gucken, was davon ist realistisch umsetzbar. Wenn ich jemanden frage, was möchtest du gerne bauen, ist das natürlich erstmal ein Traumschloss. Und da muss man gucken, wie kann man das runterbrechen, dass der am Ende doch sagt, ja, das ist jetzt was Schönes, was ich geschaffen habe. Auch wenn es natürlich nicht direkt der humanoide Roboter ist, den er sich in seiner Fantasie vorgestellt hat. Aber man kann auch einen Stolz entwickeln, wenn es auf einmal ein kleines Fernlenkauto ist, was man gebaut hat, weil sie sich das vorher einfach die meisten Leute nicht zutrauen. Und die meisten Menschen, auch wenn es ältere Menschen sind, die erstmal nur hier hinkommen, um zu sagen, ja, das ist für meine Enkel, ich kann das nicht. Wenn man die mal ein bisschen ermutigt, man wird feststellen, wie einfach das eigentlich ist. Ich erstelle das für mich selber fest. Ich hatte, bevor wir Infotestic gegründet haben, noch nie eine Fräse bedient. Und mittlerweile ist das mein liebstes Hobbyspiel, wenn ich irgendwelche Geschenke basteln will. Man merkt halt plötzlich, oh, so kompliziert ist die Technik gar nicht. Und wenn ich die Technik einmal in den Grundsätzen verstanden habe, dass ich ein Produkt erstellen kann, dann macht es natürlich auch Spaß, sich tiefer reinzudenken. Und wenn ich dann ein konkretes Problem habe, weil ich an der Stelle nicht weiterkomme, habe ich hier natürlich immer die Ansprechpartner, die helfen können. Und wenn ich selber nicht weiß, frage ich jemand anders. Und das ist wieder dieses Helfen und gegenseitig helfen. Ich erzähle immer gerne das Beispiel von einem Problem, das ein Schüler hatte, der musste in der Schule ein Auto programmieren. Und dann ging der Blinker nicht und er musste das Projekt abgeben. Und am Ende standen, glaube ich, 7 Leute um den Tisch rum und waren an diesem Problem am Rumdoktor. Und ich glaube, er war der Einzige, der am Ende keine Lust mehr hatte und akzeptieren wollte, dass er eine schlechtere Note kriegt. Und für alle anderen war das plötzlich eine Herzblutangelegenheit. Und der arme Schüler konnte das Problem gar nicht lösen. Die Schule hatte ihm Arduino gegeben, wo ein Pin kaputt war. Wir haben es dann irgendwann rausgefunden, indem wir einfach mal einen von unseren Arduinos reingesteckt haben, seine Programmierung draufgespielt haben und sein Programm lief perfekt. Aber es war in dem Moment schon das Problem von 7 Leuten, die Spaß daran hatten und Lust dazu hatten. Und das ist einfach schön zu sehen, auch wenn Leute plötzlich das Problem von jemandem anders zu einer Herausforderung machen und gemeinsam das einfach bewegen wollen. Ich glaube, das ist was, was tief im Menschen drin ist. Wenn ich mich einmal mit einer Sache identifiziere, entsteht Lust und dann entstehen natürlich die unterschiedlichen Kompetenzen. Die einen haben die Ideen aus dem Fachlichen raus, für was sie die Probleme lösen wollen, und die anderen haben die technischen Probleme oder das technische Problemdenken, um das zu lösen, das Know-how, und die Kombination ist einfach schön zu sehen. Und da sind wir wieder, wo wir am Anfang bei waren, das Vernetzen, das, was der BVMW ja auch macht, machen wir halt im ganz Kleinen, da stehen zwei Leute zufällig nebeneinander und kommen ins Gespräch, und am Ende kommt im Optimalfall eine schöne Kooperation raus. Vielleicht für ein paar Minuten, vielleicht aber auch längerfristig, gerade wenn wir im Businessbereich sind, treffen sich hier natürlich auch Unternehmer, wo der eine feststellt, ey, ihr stellt ja genau das her, was wir eigentlich brauchen. Warum holen wir das eigentlich aus China und haben die langen, langen Lieferketten, die eventuell auch mal zusammenbrechen, wenn das unser Nachbar doch fast herstellt? Und das ist natürlich immer schön zu sehen, wenn man da Teil von ist. Ich denke, das wirst du am BVMW öfter erleben.
Genau, das ist auch ein Hauptargument für den BVMW und auch ein Hauptziel, dass wir eben die Unternehmer mit zusammenbringen, dass sie sich vernetzen und dann eben alle davon profitieren, von der Gemeinschaft dieses großen Vereins. Patrick, du hast ja gerade von Arduino gesprochen. Das sagt mir jetzt so nichts. Was ist das denn?
Okay, das ist natürlich, wenn man täglich damit arbeitet, wahrscheinlich ein gewohnterer Begriff. Der Arduino ist ein sogenannter Mikrocontroller. Vielleicht hast du den Namen Raspberry Pi schon mal gehört. Das wäre eine andere Alternative dazu. Das sind einfach so ganz oberflächlich gesagt ganz kleine Computer, die im Prinzip autonom laufen. Die kosten dann ein paar Euro und können Dinge steuern. Ich schließe Sensoren an, die etwas einlesen, und habe sogenannte Aktoren, also irgendetwas, was etwas aktiv macht. Also ich kann zum Beispiel einen Temperaturfühler dran machen und dann ab einer bestimmten Temperatur einen Motor anmachen, der einen Lüfter betätigt oder solche Dinge. Das sind eigentlich die Teile, die wir so in jedem Bauteil verbaut haben, wo ich halt keinen dicken PC dran baue, sondern in der Waschmaschine wird man sowas verbauen, vielleicht nicht den Arduino, aber auch gleiche Teile. Und der Arduino ist halt sehr kostengünstig und ja, so im Bildungsbereich sehr gut.
Ist auch so ein Markenname.
Ja, Arduino ist eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Marke ist, es ist auf jeden Fall bekannt. Die Hersteller sind aber zigtausend unterschiedliche, die das alle unter demselben Konzept verbreiten. Also ich programmiere immer mit derselben Sprache und die gibt es dann von vielen unterschiedlichen Firmen.
Ah ja, danke. Was Besonderes bei Infotastic finde ich auch die Lage. Das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist nämlich nicht irgendwo im Industriegebiet, sondern mitten in der Stadt hier, neben dem Rathaus. Und das gehört mit zur Grundidee, wenn ich recht verstanden habe.
Genau. Also wir haben immer gedacht, man kann Bildung, so eine Einrichtung, in ein Gewerbegebiet verlegen. Sicherlich von der Miete günstiger, als wenn man in die Innenstadt geht. Aber welche Zielgruppe erreicht man da? Das ist typisches Bildungsbürgertum, wo Eltern engagiert sind und ihre Kinder hier hinbringen würden, um hier einen coolen Workshop zu machen. Um das am Laufen zu halten, wird man aber sehr, sehr viel Energie in Werbung stecken müssen, immer wieder aufmerksam machen. Nach so einer Eröffnung, 3 Monate nichts gehört, wer fährt denn dann in ein Gewerbegebiet und guckt sich eine Infotastic Academy an? Also wird das bedeuten, immer wieder viel ins Marketing stecken. Da haben wir uns gedacht, machen wir es doch ganz anders. Wir stellen uns einfach dahin, wo uns jeder sieht. Neben einem Klosterplatz. Hier müssen unwahrscheinlich viele Menschen, die einen Parkplatz gesucht haben, erstmal zu Fuß in die Stadt längs. Und dann sieht man plötzlich im Schaufenster, wow, was ist das denn? Oder man kennt uns schon und sagt, oh, da bin ich auch lange nicht gewesen. Und das heißt, wir müssen die Menschen nicht ständig erinnern, dass es uns gibt, sondern die nehmen uns einfach wahr, weil sie vorbeigehen. Ja, und dann können die reinkommen, und wir erleben es auch heute immer noch wieder, dass Leute reinkommen und fragen, was seid ihr eigentlich und was macht ihr hier eigentlich? Manchmal kommen da die unterschiedlichsten Ideen. Viele denken natürlich, wir verkaufen irgendwas. Und ja, manche trauen sich dann auch vielleicht mal nach einem Jahr gucken, irgendwann erst zu fragen, was tut ihr hier? Eigentlich wollen wir natürlich immer alle einladen, kommt rein. Und diese Laufkundschaft sorgt eben dafür, dass eben nicht nur bestimmte Zielgruppen hier hinkommen, sondern dass viele hier hinkommen. Die Rentner, die ich schon beschrieben habe, die dann doch mal sich trauen, vielleicht können die mir helfen. Ich habe gehört, ihr könnt mir helfen, die kommen hier rein. Die Jugendlichen, die vielleicht einfach nur in der Stadt irgendwie gerade Langeweile haben, kommen rein und entdecken irgendwas. Klar, es kommen auch Leute, die uns gezielt ansteuern. Vor allem, wenn wir Workshops anbieten, das ist natürlich die andere Säule. Aber die Idee ist, dienstags bis freitags, 15 bis 20 Uhr und samstags 9 bis 14 Uhr, kann jeder ohne Voranmeldung hier hinkommen, seine Ideen verwirklichen oder sich auch einfach mal was zeigen lassen, inspirieren lassen. Und das Ganze, wie gesagt, immer kostenlos. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir das so anbieten können. Danke an die Sponsoren, kann man gar nicht oft genug sagen, dass das möglich ist. Weil das ist ansonsten natürlich immer ein Hindernis, irgendetwas anzufangen, wenn es viel Geld kostet. Also ein Workshop, den ich bezahlen muss. Da muss ich schon sehr überzeugt von sein, wenn ich was ausprobieren will. Und es ist kostenlos, ist die Hemmschwelle natürlich am geringsten.
Die Workshops, die setzen ja nicht da an. Das heißt, wir drücken jetzt mal irgendwas 3D, das wird vorgegeben, sondern das kommt von der Idee her. Ihr habt zum Beispiel schon Schokopralinen hergestellt. Erzähl doch mal, wie das zusammen.
Genau, also Schokopralinen selbst gemacht ist eigentlich so eine klassische Idee, wo man schön dran zeigen kann, wie kann ich eigentlich mal Menschen für etwas begeistern, die nicht intrinsisch von der Technik motiviert sind. Also viele würden sagen, warum macht ihr, wenn ihr CAD-Programme zeigen wollt, nicht Einführung in den 3D-Druck? Kann ich machen, haben wir vielleicht auch manchmal, aber dann kommen vor allem Jungs, 15 Jahre, die glauben, sie wären sehr computeraffin. Ob die dann das Durchhaltevermögen haben und wirklich die Kompetenzen mitbringen, die sie glauben, dass sie mitbringen, muss man dann immer schauen. Manche ja, manche nein. Was man da selten sehen würde bei der Einführung in den 3D-Druck, dass Mädchen in dem gleichen Alter kommen. Bei Schokopralinen selber gemacht, kommen die schon eher. Das ist spannender. Das ist plötzlich ein Mädchen-Thema, wenn man ganz klassisch in den Rollen denkt. Und da sind wir eben bei der Frauenförderung im MINT-Bereich. Die kommen dann hier hin, machen wir einen ganz niedrigen Einstieg mit dem Programm Tinkercad. Niemand fragt sich, warum diese Katze mit D am Ende geschrieben wird, weil es gar keine Katze ist, sondern das CAD am Ende halt für das CAD-Programm steht. Und dann lernen die ganz intuitiv, wie ich Formen am Computer zu einem 3D-Modell forme. Ohne dass wir das Wort 3D-Modell in die Hand nehmen, sondern es ist immer unser Pralinenmodell. Dann drucken wir das Ganze aus, ziehen mit einer Tiefziehmaschine negativ und dann gießen wir das mit heißer Schokolade aus, lassen das kalt werden, holen es raus und haben eine wunderschöne Schokopraline. Danach kann man mit denen immer noch darüber reden, was habt ihr jetzt eigentlich gelernt? Ihr habt gelernt, ein 3D-Modell am Computer zu bauen, ihr seid in den Verarbeitungsprozess gegangen, habt quasi eine Form, also eine Art Werkzeug daraus gebaut, habt ein Gießverfahren benutzt, weil auch Schokolade natürlich nicht das ganz Standardverfahren in der Industrie ist. Aber man lernt, wie Prozesse ablaufen und gibt den Menschen ein Selbstbewusstsein, ey, ihr könnt das jetzt. Und danach kann man natürlich dann auch mal mit denen darüber reden, wenn ihr doch konstruieren könnt, wäre das denn nichts für euch, später im Beruf mal ein Rohr zu konstruieren, ein Auto zu konstruieren. Also all das, was die Firmen hier im Südwestfalen herstellen und gerade in Attendorn herstellen, könnten die dann auch herstellen. Und da kommt dann eher das Bewusstsein, ey, das kann ich doch auch als Mädchen, wo Mädchen oft vorher eben nicht dieses Selbstverständnis haben, dass sie in technischen Berufen Fähigkeiten haben, die sie aber meistens tatsächlich haben, weil sie ist wirklich bei diesem Workshop meine Erfahrung deutlich öfter die Geduld haben als die Jungs. Ich will das jetzt nicht pauschal sagen, sonst kommen wir ja wieder in Geschlechterstereotype. Aber tendenziell merke ich oft, dass die Mädchen scheuer an die Sache rangehen, aber dafür konzentrierter und ausdauernder. Und das ist halt ein schönes Beispiel, was du da gerade erwähnst, wie man Mädchenförderung einbinden kann. Und ich denke umgekehrt bei den Jungs, wenn wir unsere Stickmaschinen in Einsatz bringen wollen, müssen wir denen auch ein cooleres Angebot machen, als zu sagen, wir lernen sticken. Das haut jetzt die meisten pubertären Jungs nicht unbedingt vom Hocker. Wenn ich eine Basecap sticke, sieht das schon ganz anders aus. Und da geht es dann natürlich eher um die Bildbearbeitung. Ich muss das Stickmuster erstellen. Wir wollen ja nicht irgendein fertiges Logo auf eine Kappe sticken. Wir wollen ja auch keinen Ärger mit dem Urheberrecht haben, sondern wir wollen ja kreativ sein. Das heißt, entwerf doch selber mal was. Und plötzlich habe ich jemanden, der sich für Bildbearbeitung begeistert und am Ende dann ein Produkt hat, wo er vorher gesagt hätte, Sticken ist sicherlich nicht mein Ding, aber eine Basecap-Sticken ist sicherlich eine ganz andere Hausnummer für Jungs. Und so geht das halt in alle Richtungen. Und ich muss am Ende immer gucken, dass ich den Workshop so verkaufe, dass ich nicht über die Technik und das Lernen rede, das können wir in der Schule machen, sondern dass wir darüber reden, was könnt ihr machen. Und wenn man es dann einmal verstanden hat, kann man die Idee natürlich immer weiter spinnen. Wenn ich einmal verstanden habe, wie eine Technik geht, kommen die Ideen von selber, was ich noch alles damit machen kann.
Tolles Konzept und tolle Einrichtung. Ich erlebe es ja auch immer wieder. Ich bin froh, dass wir endlich dazu kommen, das mal in unserem Podcast zu besprechen. Wie sieht es mit den Zukunftsvisionen aus? Gibt es auch eine Version, was noch passieren soll?
Ja, also Zukunftsvisionen gibt es natürlich viele. Und wir sagen trotzdem immer, was in 5 Jahren ist, wissen wir nicht. Weil das wäre ja anmaßend zu sagen, zu wissen, was in den nächsten 5 Jahren passiert. Hätte mich vor 5 Jahren jemand gefragt, was mal wichtig in der Technik ist, wäre ich sicherlich nicht auf die KI gekommen. Und heute würde ich sagen, ja, das wird das wichtigste Thema sein. Also auch Workshops in die Richtung werden natürlich bedeutender. Was unsere konkreten Visionen angeht, haben wir über eins schon gesprochen. Wir würden gerne mit mehreren Kooperationspartnern viele dieser Einrichtungen errichten. Das wäre eine schöne Vision. Ganz konkret für unsere Akademie vor Ort planen wir gerade das sogenannte Infotestic-Zertifikat. Bei dem Infotestic-Zertifikat geht es darum, dass wir Anleitungen zum Selbstlernen erstellen und am Ende kleine Prüfungsmodule ablegen. Das klingt jetzt ein bisschen mehr nach Schule. Die sollen natürlich trotzdem weiter in diesem Faszinationskonzept von uns aufgebaut sein. Aber wir stellen fest, irgendwann, wenn viele, viele Gäste hier sind, also du kennst das selber, manchmal laufen hier 30, manchmal 50 Leute rum. 50 Leute kann ich nicht 1:1 betreuen. Und selbst wenn wir mit 2 oder 3 engagierten Leuten vor Ort sind, kann man nicht immer jedem gerecht werden. Und die Idee dieser Selbstlernmaterialien ist, dass man den Kindern Anleitungen an die Hand gibt, mit denen sie sich die Maschinen selber erschließen können, was natürlich bedeutet, wir müssen nicht mehr jeden Schritt erklären und kriegen dafür mehr die Zeit, als Lernbegleiter daneben zu stehen und zu gucken, gerade braucht der Hilfe, gerade braucht der Hilfe. Also an den Stellen, wo die dann mit der Anleitung nicht weiterkommen, können wir natürlich immer noch helfend eingreifen, aber wir müssen halt nicht jeden Schritt erklären. Ja, und die Idee, das Ganze dann als Zertifikat zu machen, ist eigentlich die dahinter, wenn man mal angefangen hat, noch ein bisschen mehr Verbindlichkeit reinzubringen und auch so etwas wie, ich habe investiert, zu wecken. Menschen neigen dazu, wenn sie schon in irgendetwas investiert haben, an dieser Investition Fortsetzungen fortnehmen zu wollen. Also ich habe Zeit investiert, habe 3 Module schon gemacht und ich weiß, für 5 Module kriege ich eine Belohnung. Dann neigen wir Menschen dazu, zu sagen, die beiden Module mache ich jetzt auch noch. Soll ein bisschen Motivation, Verbindlichkeit reinbringen bei den Kleinen, vor allem in Form von Urkunden. Also einfach diesen Stolz zu zeigen, du bist jetzt der große B-Board-Führer, du hast den Matata-Lab-Führerschein, du hast den Handyführerschein, solche Dinge kann man alle machen. Das soll rein motivationalen Charakter haben. Bei den Größeren, also ich sag mal ältere Mittelstufe, Oberstufe, Berufsschüler, sagen wir mal so ab 7., 8. Klasse, kommt natürlich dann auch irgendwann die Motivation über Bewerbungen hinzu. Wenn jetzt jemand sich intensiv mit 3D-Druck und Fräse und allen möglichen Dingen auseinandergesetzt hat, warum soll er nicht auch eine Bescheinigung darüber kriegen, wo die Firmen vielleicht sagen, boah, wenn er sich für solche Dinge interessiert hat und hat da auch schon wirklich was geleistet, dann ist er doch vielleicht auch perfekt für die Ausbildung bei uns oder für ein duales Studium. Ja, damit wollen wir eigentlich so ein kleines Belohnungssystem da reinbringen. Anspruch dafür muss natürlich sein, dass wir gerade bei den Älteren natürlich dann auch einen Anspruch an die Prüfung setzen, damit es nicht inflationär wird. Also das Zertifikat bekäme man natürlich wirklich auch nur, wenn man wirklich was geleistet hat, eine Prüfung bestanden hat. Und das soll eigentlich noch eine größere Vernetzung mit den Firmen werden. Die Vision ist da, die Firmen sollen auch Mitspracherecht haben, uns einfach mal sagen, was braucht ihr? Warum sollen wir den Auszubildenden der Zukunft Fähigkeiten beibringen, die die Firmen vielleicht überhaupt nicht interessiert, wenn die Firmen sagen, besser wäre es, ihr bringt ihnen was anders bei? Und das würden wir gerne, ja dann auch, wenn dieser Grundstock gelegt ist, immer wieder mit den Firmen evaluieren. Wo hapert es eigentlich bei den Auszubildenden? Was könnten wir den Auszubildenden beibringen, damit die es leichter haben? Und das ist ja eine Win-Win-Situation. Einmal ist es für die Firma natürlich eine Gewinnsituation, wenn die Auszubildenden gut sind. Aber für den Auszubildenden ist es natürlich auch eine tolle Situation, wenn er mit Fähigkeiten, die er für seine Ausbildung braucht, in die Ausbildung reingeht, fällt ihm die Ausbildung leichter und er schließt sie erfolgreich ab, sodass am Ende wieder eigentlich alle gewinnen. Und ich denke, diesen Zugriff in das Bildungssystem mit reinzugreifen für ein Unternehmen, das ist eigentlich eine sehr wichtige Sache, die an den allgemeinbildenden Schulen eigentlich sehr herausgehalten wird, sodass die halt oft am Ziel vorbei unterrichten oder halt andere Ziele definieren. Man hört von vielen Unternehmen eben das Problem, unsere Jugendlichen können ein Gedicht analysieren, aber sie können keine Anleitung lesen. In den Punkten wollen wir halt ein bisschen gegensteuern, nicht das andere ersetzen. Die Schulbildung, auch die Allgemeinbildung ist natürlich wichtig, aber das wird ja schon gemacht und wir wollen eigentlich da die Lücken schließen, wo es noch Lücken gibt.
Ja, du hast schon von Faszination gesprochen, das ist ein sehr schönes Beispiel. Und mich faszinieren deine Ausführungen, muss ich echt sagen. Vielleicht noch ein Punkt, es geht ja nicht nur um Kinder, es klang gerade so, ich habe Handyführerschein gehört, da denke ich eher an Senioren.
Genau, das ist natürlich, das auch nicht. Ja, ist so, wir reden zu oft über Kinder. Nein, wir reden nicht zu oft über Kinder. Kinder sind wichtig, aber Infotestik ist nicht nur Kinder. Der Handyführerschein ist natürlich auch etwas für Senioren. Es gibt auch wunderschöne Konzepte, wo man sagt, die Enkel sollen ihren Oma, Opa beibringen, wie man mit sowas umgeht. Denn wie oft mehr hört man vom Enkeltrick, wo genau die Menschen, die mit einer Technik nicht affin sind, plötzlich Opfer von Cyberkriminalität werden. Das sind ja nicht immer nur die großen Übergriffe wie bei der Kommune jetzt, sondern das gibt es natürlich auch im Kleinen, dass ich auf irgendetwas reinfalle. Also wie du schon sagst, der Handyführerschein ist auch für Senioren sicherlich eine wichtige Angelegenheit. Viele Attendonner denken, das ist eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche und ich gehe da mal mit meinen Enkeln hin oder ich gehe da mal mit meinen Kindern hin. Wir sind eigentlich immer froh, wenn die Leute tief genug reinkommen und bis hinten in den Makerspace gehen, denn viele merken, das ist nicht nur für Kinder, das ist auch was für mich. Und das nächste Hochzeitsgeschenk, das gestalte ich selber, eine schöne Schiefertafel mit Eheringen und dem Geburtsdatum und den Namen drauf, ist ein wunderschönes Geschenk. Wir machen im Moment auf Geburtstagen schöne Tassen mit Comic-Versionen der Kinder, die anwesend waren. Das sind alles Dinge, die lassen sich super leicht gestalten und das geht natürlich auch im Erwachsenenalter. Also wer zur goldenen Hochzeit oder zum 50. Geburtstag ein Geschenk machen möchte, nichts ist schöner als ein individuelles Geschenk. Meistens hat man die Maschinen nicht parat. Wenn man es im Internet bestellen wird, wird man sich über die Preise wundern. Und wenn man hier hinkommt, wird man feststellen, manche Dinge kann ich ganz umsonst haben. Nehmen wir die Fräse, ich kann dir ein super teures Stück Holz verkaufen, sieht toll aus. Ich kann dir aber auch den Tipp geben, bring dir dein Holz selber mit, geh doch mal gucken, ob im Wertstoffhof nicht irgendein alter Schrank weggeschmissen wurde, wo ein wunderschönes Holz drin ist, setz die Fräse ein und mach eine wunderschöne Form daraus und du hast ein tolles und super individuelles Geschenk. Und wenn man das einmal merkt, kommt man natürlich auch wieder und hat immer wieder eine neue Idee. Und das sind dann eben auch die Leute, die mal 20, 30, 40 oder 50 Jahre alt sind und gar nicht so nur am Anfang oder am Ende des Lebens stehen. Und damit eigentlich nicht hilfsbedürftig sind, sondern ja, in der Lage sind, diese Maschinen einzusetzen, die sie aber im Regelfall nicht zu Hause haben. Also so eine Fräse ist erstmal sündhaft teuer und zweitens bräuchte ich einen ganz eigenen Raum dafür von der Größe. Und da ist es einfach schön, diesen Sharing-Gedanken zu haben. Ist ja eigentlich in aller Munde und eigentlich machen wir genau das. Wir teilen Räume, wir teilen aber auch Ideen und wir teilen vor allem die ganzen Maschinen mit allen und freuen uns natürlich immer, wenn das angenommen wird. Und man ist auch selber stolz als Infotestik-Betreiber, wenn man sieht, da geht einer mit einem coolen Produkt raus, weil man weiß, die Idee hatte ich nicht selber, aber ich war jetzt ein Teil davon, dass es entstanden ist. Bald ist wieder Gauklerfest in Attendorn und den Kleinkunstpreis zum Beispiel, den stellt der Kai immer hier an unserer Fräse her und der sieht einfach wunderschön aus und es ist einfach toll, wenn man sieht, solche Dinge finden einen Einsatz und es zeigt eben, Technik ist kein Selbstzweck, aber Technik gibt einem die Möglichkeit, unwahrscheinlich viele tolle Dinge zu machen. Man darf nur keine Angst davor haben und das sagen wir immer in unserem Motto, Digitalisierung ist kein technisches Problem, sondern ein mentales. Das heißt, traut euch das anzupacken. Und ihr werdet sehen, es ist wahnsinnig einfach, wenn ich diese mentale Hürde einmal überwunden habe, stelle ich fest, die Technik ist gar nicht so schwierig, wie ich denke. Kreativität ist das, was viel wichtiger ist. Wenn ich die habe und die Technik überwinde, kann ich unwahrscheinlich viel gestalten.
Und ich stelle fest, Ausdauer.
Ausdauer natürlich auch. Also gerade wenn wir über so Themen wie 3D-Druck reden, darf ich nicht erwarten, dass mein erstes Modell gleich so aussieht wie Dinge, die irgendjemand ins Schaufenster stellt. Aber ich denke, das kennt jeder, der ein Instrument spielt. Die erste Gitarrenstunde klingt halt noch nicht wie ein Konzert von Guns N' Roses, aber wenn ich dahin will, brauche ich auch die Ausdauer. Ich glaube allerdings, dass die in technischen Fragen manchmal viel kürzer ist. Wir versuchen da eigentlich immer Programme an die Hand zu geben, die diesen Anlaufschwierigkeiten so gering wie möglich halten, sodass ich auch eben am ersten Tag schon mit einem coolen Produkt oder einem coolen Erfolg nach Hause gehe. Und ich glaube, das ist immer wesentlich, dass man nicht jemandem versprechen muss, bleib mal 2 Jahre dran, dann kommt da was raus, sondern dass ich jemandem etwas so aufbereite, dass er schon am ersten Tag einen Erfolg hat. Und die Erfolge werden natürlich immer größer, aber man muss am Anfang schon merken, das macht Spaß und nicht hoffen, dass es irgendwann mal Spaß machen wird, wenn man es gut gelernt hat. Und das ist eigentlich auch das Kunststück von Bildung, Inhalte in so kleine Portionen zu zerlegen, dass sie jeder schnell genug verstehen kann und Erfolge dabei feiern kann. Denn nur das gibt Motivation.
Jetzt haben wir sehr viel angesprochen, aber lange noch nicht alles, was es hier gibt, stelle ich fest. Danke, danke, Patrick, für dieses infotastische Gespräch.
Ja, danke dir, Wolfgang. Ja, ein schönes Wort, denke ich, und zeigt auch, wo der Name herkommt, Info und Fantastic, also Informatik und Fantastic. Und schön, dass es dir auffällt oder dass du es intuitiv so benutzt. Genau das ist der Gedanke, Faszination entwickeln und das ist das, was
ich von Anfang an so verstanden
bringen soll. Wunderbar, das freut uns doch, wenn das so ankommt und wir freuen uns immer, wenn Leute wie du auch immer wieder hier seid und sagen, hey, ich will hier Mitglied werden, ich will mitmachen. Und das ist, glaube ich, das, wo unser Verein auch von lebt. Du weißt, dass du es bist, du weißt, wie viele andere es sind. Und ich glaube, das ist einfach toll, dass es immer wieder Menschen gibt, die aufspringen und sagen, wow, da möchte ich mitmachen, da möchte ich Teil von sein. Und wir hoffen halt, dass diese Gemeinde wächst in Attendorn, im Kreis Olpe, über die Kreisgrenzen hinaus und vielleicht mit mehreren Infotestic Academy dann auch irgendwann deutschlandweit. Danke, dass du mir hier die Möglichkeit gibst, das zu erzählen.
Ja, wer mehr darüber im Netz erleben will, findet Infos in den Shownotes unter www.infotastic.akademie mit C geschrieben.
Genau, infotastic.academy und kein .com oder .de dranhängen, wie das die meisten bei der E-Mail-Adresse immer versuchen und sich dann wundern, dass sie nicht ankommen.
Ich habe es richtig gewusst und gesagt.
Genau.
Das war's dann für heute aus der Infotastic-Akademie. Jetzt ist auch gleich 15 Uhr, da öffnet die Akademie, dann würden wir auch gestört werden hier, dann ist nämlich gleich eine Menge los hier, dann kommen die Kinder alle rein und auch Senioren und Erwachsene, die wir heute gelernt haben. Herzlichen Dank, lieber Patrick, und bis bald wieder bei euch hier in der Infotastic-Akademie.